SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
In den vergangenen Jahren waren die Osterspaziergänge der Friedensbewegung eher spärlich besucht. Der Ukraine-Krieg dürfte das ändern. Bundesweit sind mehr als 100 Demonstrationen, Fahrradtouren, Mahnwachen und Friedensgebete geplant. Aber die Menschen, die dort unterwegs sind, wollen nicht unbedingt den gleichen Frieden. Sie haben ganz unterschiedliche Motive. In Berlin zum Beispiel, da fordert ein Bündnis ukrainischer Organisationen ein Ende russischer Kriege für Freiheit und Gerechtigkeit und auch ein Recht auf Selbstverteidigung. Und diese Ukrainerinnen und Ukrainer grenzen sich ab vom Berliner Ostermarsch, der nämlich fordert Vernunft und Diplomatie und spricht sich gegen Waffenlieferungen und, Zitat, provozierende NATO-Manöver an der russischen Grenze aus. Darüber, wie sich die Ukraine gegen Putins Angriffskrieg verteidigen kann, findet sich hier eher wenig. Über den deutschen Pazifismus in Zeiten des Krieges möchte ich nun sprechen mit Stefan Anpalagan, Journalist und Geschäftsführer bei der Beratungsfirma Demokratie in Arbeit. Hallo, Herr Anpalagan.
Grüße Sie.
Lange Jahre war keine Gewalt ein Grundsatz deutscher Außenpolitik. Von Deutschland sollte nie wieder Gefahr ausgehen. Wer redet, schießt nicht. Das hatte Außenministerin Annalena Baerbock noch kurz vor Ausbruch des Krieges gesagt. Aber der Krieg hat alte Gewissheiten auf den Kopf gestellt. Sie haben diesen deutschen Pazifismus vor kurzem als Lebenslüge bezeichnet. Was meinen Sie damit?
Grundsätzlich war die gesellschaftliche Debatte und genauso die deutsche Außenpolitik von zwei Herangehensweisen geprägt. Auf der einen Seite sollte, wie Sie gerade gesagt haben, die Diplomatie vorherrschen. Der Frieden sollte durch die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Kräfte gesichert und durch die Entwicklungshilfe gefestigt werden. Erst durch Frieden konnte, und das war der Punkt, Handel stattfinden. Deutschland wurde nach und nach Exportweltmeister und hat sich wirtschaftlich mit zahlreichen Ländern vernetzt, auch mit solchen, die man gemeinhin als Konfliktherde bezeichnen würde. Man hat Maschinen gebaut und Produkte und Dienstleistungen in die gesamte Welt geliefert und die Idee war, dass der Handel Frieden schafft oder zumindest, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit voneinander so groß ist, dass zwischen Handelspartnern kein offener Krieg ausbricht. Das war das eine. Das andere war, dass natürlich trotz aller wirtschaftlichen Vernetzung dennoch Konflikte, Krisen und Kriege ausgebrochen sind. Deutschland sich aber immer gescheut hat, mit militärischen Mitteln zu reagieren und sich lieber auf die Alliierten, die NATO und die europäischen Partner verlassen hat. Und diese Politik fällt uns jetzt allen auf die Füße. Jetzt wird auch dem Letzten klar, dass es militärisches Engagement braucht, um Frieden zu sichern. Das haben wir in sehr kurzer Abfolge erst in Afghanistan gesehen und sehen das jetzt in der Ukraine.
Dass alte Gewissheiten nicht mehr gelten, das zeigt zum Beispiel auch der jüngste Deutschlandtrend. 72% der Grünen-Anhänger sind für die Lieferung schwerer Waffen an Kiew. 76% der AfD-Anhänger sind dagegen. Heißt das, die grüne Basis steht jetzt für einen robusteren Pazifismus?
Ich bin mir ehrlicherweise gar nicht sicher, ob es einen robusten Pazifismus gibt. Es gibt Frieden und es gibt Unfrieden und das, was wir jetzt sehen in den ukrainischen Städten, dieser entfesselte Völkermord, all diese Kriegsverbrechen zeigen doch eigentlich sehr deutlich auf, dass die Losung keine Gewalt und die Losung Frieden schaffen ohne Waffen in dieser Form gar nicht funktionieren. Die Ukraine hat doch überhaupt gar keine Möglichkeit, Frieden zu schaffen, indem sie ausschließlich auf diplomatische Mittel setzt. Wenn sie das tun würde, würde sie ihre Heimat verlieren. Sie würde ihre kulturelle Identität verlieren, würde ihre territoriale Integrität verlieren und ein großer Teil der ukrainischen Bevölkerung würde ermordet werden. Und der einzige Weg aus diesem Teufelskreis ist, und in diesem Fall passt das Wort ganz gut, die robuste Verteidigung gegen einen russischen Aggressor. Das gilt genauso für viele pazifische Regionen, die sich durch die chinesischen Ausbreitungs- und Hegemonialfantasien bedroht fühlen. Dem müssen wir uns jetzt stellen.
Frieden schaffen ohne Waffen, das war ja das Motto der Friedensbewegung, nicht nur in den Parteien, bei den Grünen vor allem. Da gab es ja auch viele Menschen, die zum Beispiel 1981 im Bonner Hofgarten demonstriert haben gegen den NATO-Doppelbeschluss damals. Das war, und Sie haben ja das Wort Lebenslüge angesprochen, das war damals ja eine prägende Erfahrung, wahrscheinlich für die gesamte Biografie. Muss man nun sagen, rückblickend, das war schon damals naiv?
Man sollte vielleicht nicht allzu hart mit der eigenen Biografie oder der Biografie der Eltern ins Gericht gehen. Es ist ja nun mal so, dass Deutschland in den 1950er und 60er Jahren aus einer völlig menschenfeindlichen und massenmordenden Diktatur herausgekommen ist, das sich zu großen Teilen auch auf dessen Militär- und Soldatentum gestützt hat. Und die Abgrenzung von alledem, das war die Losung der 60er und 70er Jahre. Dazu kamen noch die vielen Stellvertreterkonflikte im Kalten Krieg, der Vietnamkrieg beispielsweise, der in Deutschland und in den USA höchst kontrovers diskutiert wurde. Aus alledem haben sich dann politische Einstellungen und Haltungen entwickelt, die bis heute zu einer sehr großen Skepsis gegenüber militärischen Mitteln geführt haben. Es gibt bis heute aber, und das ist in hohem Maße irritierend, einen sehr hohen Grad an Kritik gegenüber der eigenen Regierung und deren Bündnispartnern, also der NATO und die USA, was völlig legitim ist, während aber gegenüber der Sowjetunion und später Russland eine eher verklärende Haltung angenommen wurde und immer noch wird. Ich finde es sehr irritierend und auch entlarvend, wenn immer nur dann Frieden und Nachsicht gefordert wird, wenn Russland einen Angriffskrieg führt, während jede US-amerikanische Militärintervention in Bausch und Bogen verdammt wird. Im ehemaligen Jugoslawien, in Afghanistan und in vielen anderen Regionen haben wir erlebt, wie notwendig ein Militäreinsatz sein kann, um Frieden zu schaffen. Und diese Doppelmoral, das ist mindestens bedauerlich.
Würden Sie sagen, die Friedensbewegung braucht eine Reform? Und wenn ja, halten Sie das für realistisch, dass das zu schaffen ist?
Ich finde es sehr interessant, dass wir wieder an demselben Punkt sind wie im Jahr 1999, als eine rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer den Kosovo-Einsatz entschieden und befehligt hat. Ich muss an diesen grünen Parteitag denken, als Joschka Fischer noch mit einer Farbbombe körperlich angegriffen wurde. An dem Parteitag ging es um Bundeswehrsoldaten, die zur Friedenssicherung in das ehemalige Jugoslawien entsandt werden sollten. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie Joschka Fischer fragte: Slobodan Milosevic, den wollt ihr für den Friedensnobelpreis vorschlagen und ich bin hier der Kriegstreiber oder was? Und genau dieselbe Situation haben wir heute wieder, nur dass sich die Rollen ein wenig verkehrt haben. Die grüne Basis und auch weite Teile der progressiven liberalen Gesellschaft in Deutschland wollen sich jetzt mit diesen schwierigen Fragen auseinandersetzen und diese Diskussion führen darüber, dass es, so paradox es auch klingen mag, Panzer und Soldaten braucht, um Frieden zu schaffen.
Denken Sie denn, es gibt so etwas wie eine pazifistische, aber nicht naive Haltung gegenüber Aggressoren wie Wladimir Putin in diesem konkreten Fall? Ich stelle mir sowas vor wie Sanktionen beim Gas, aber keine Waffenlieferung.
Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Wir brauchen ein kluges diplomatisches Vorgehen, wir brauchen Handelsembargos und Sanktionen, wir brauchen Einreiseverbote und harte Strafverfolgung, wir müssen die Verantwortlichen für diesen Krieg juristisch und politisch verfolgen, aber wir müssen auch der Ukraine die Möglichkeit geben, sich zu verteidigen. Durch Waffenlieferungen und bis hin zur Grenze zum eigenen Kriegseintritt, bis zur Grenze zu Artikel 5, bis zur Grenze der russischen Militärdoktrin, indem wir selber Möglichkeiten schaffen, um der Ukraine beizustehen. Und das ist halt der Punkt. Der Frieden gilt für alle Beteiligten hier. Der Frieden gilt auch für die ukrainische Zivilbevölkerung, die hier vor unser aller Augen abgeschlachtet wird. Und sich dann vorne hinzustellen und zu sagen, dass beide Seiten abrüsten und Versöhnung leisten sollten oder wir die russische Regierung nicht allzu hart angehen sollten, das halte ich für prekär.
Das sagt Steven Anpalagan. Mit ihm habe ich gesprochen über den deutschen Pazifismus in Zeiten des Krieges, vor allen Dingen in Zeiten des Ukraine-Krieges. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.